Machtwechsel.
Schönen Dank für Ihre Frage.
Nachgefragt.
Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar.
Mit Dagmar Rosenfeld.
Und Robin Alexander.
Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren.
Machtwechsel. Nachgefragt.
Es ist Sonntag und Sie hören nicht das Wort zum selbigen, sondern Sie hören Machtwechsel nachgefragt. Und wir beginnen gleich mit der ersten Frage unseres Hörers Sebastian Faber. Warum neigt die FDP in der Abwägung zwischen dem Wunsch, die Schuldenbremse streng und ausnahmslos einzuhalten und anderen politischen Zielen immer so eindeutig zu ersterem? Wäre es nicht auch parteitaktisch erfolgsversprechender, noch einmal ein Sondervermögen Wirtschaft oder etwas Vergleichbares zu beschließen, das dann auch Unternehmenssteuersenkungen, Soli-Abbau etc. finanziert? Ist Christian Lindner überzeugt davon, dass jeder verbliebene FDP-Wähler Schulden für das ultimative Teufelszeug hält? Robin.
Es scheint fast so. Und das ist ja tatsächlich, und da führt die Frage von Herrn Faber wirklich ins Herz einer interessanten Erkenntnis. Die FDP wird ja von linker Seite immer verdächtigt, Knechte des Großkapitals zu sein. Aber das Großkapital hat überhaupt kein Problem mit staatlichen Schulden. Und ich meine, in Amerika verschuldet man sich bis die Schwarte kracht. Der Economist, wenn man so will, das Leitmedium des aufgeklärten Liberalismus international, fordert Verschuldung von Deutschland seit Jahr und Tag, kritisiert Scholz, dass er nicht genug Schulden macht und hatte auch neulich einen Artikel, wo die FDP als irgendwie hinterwäldlerische Deutsche, die gar nichts geschnallt haben, geschildert wurden. Also das ist schon was sehr spezifisch Deutsches. Aber war natürlich wahnsinnig erfolgreich. Also in den Merkel-Jahren war das mit der Schuldenbremse, damals in der radikalisierten Version der schwarzen Null, ein Burner für die Union. Und der Finanzminister Wolfgang Schäuble hat daraus eine große Nummer gemacht. Und zu Schäubles Abschied haben sich ja sogar die Beamten des Finanzministeriums im Innenhof des Finanzministeriums als schwarze Null aufgestellt und ein Abschiedsfoto gemacht. Ja, also aber auch da, es ist ein sehr deutsches Ding. Gab auch mal diese lustige Werbung, wo die CDU die schwarze Null mit so einer Ledermütze veröffentlicht und darüber steht, wir stehen zu unserem Fetisch. Ja. So, nur wenn ich jetzt ins Konkrete wende, wie Herr Faber vorschlägt, Sondervermögen Wirtschaft. Ja, jetzt nehmen wir mal an, 100 Milliarden werden aufgenommen für die Wirtschaft. Was soll denn damit passieren? Da würde doch Robert Habeck wieder seine Förderbescheide ausstellen. Also da würden wir Grünstahl fördern und Halbleiter und Wasserstoff. Also so, und dann wäre das Problem, dass ja das eigentlich eher in die Habeck-Sicht der Wirtschaft einzahlt, nämlich der Staat weiß, was bald erfolgreich ist und hilft ein bisschen nach. Und der andere Vorschlag, Unternehmenssteuer senken oder Soli abschaffen, das wäre ja auf Pump. Also man sagt Sondervermögen und dafür nimmt man weniger Steuern ein. Das ist natürlich erstmal die Frage, was ist, wenn das Sondervermögen dann weg ist, und ist auch ordnungspolitisch nicht die ganz saubere Schule. Also da,
zumal ja auch ein Sondervermögen, dafür bräuchtest du eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die würden die ja gar nicht zusammenbekommen, selbst wenn Lindner 100-mal laut Sondervermögen schreit.
Na, ich sag mal, ich sehe nicht den Weg zu einem weiteren Sondervermögen. Aber wenn, dann wäre es doch wieder Militär. Also es gibt ja schon die Werbeauftragte, sagt, wir brauchen 300 Milliarden Sondervermögen und so weiter. Also man kann natürlich sagen, der Krieg in der Ukraine läuft nicht gut und so weiter und da müssen wir mehr machen. Aber auch da, irgendwann kommt man auch tatsächlich sozusagen staatsphilosophisch ins kurze Gras, weil äußere Sicherheit, auch Militär, ist Kernbestandteil staatlichen Handels. Also wenn dafür keine Steuermittel, sondern Schulden aufgewendet werden, wofür sollen denn dann Steuermittel aufgewendet werden? Ja, und ich finde, der Staat muss halt mit seinem Geld auskommen.
Nun muss man ja aber sagen, dass die FDP immer alleinerer dasteht mit ihrem Festhalten an der Schuldenbremse. Selbst Ökonomen, die noch vor wenigen Jahren ein flammendes Plädoyer auf diese Schuldenbremse gehalten haben, sagen jetzt, es braucht eine Reform. Es muss mehr Mittel geben, um zu investieren in Infrastruktur, in Transformation der Industrie.
Ja, aber die klassische Antwort wäre doch, wenn wir mehr investieren müssen, müssen wir weniger konsumieren. Ja, also dann muss man halt die Entscheidung treffen, wir bauen jetzt Straßen oder wir bauen jetzt Bahnstrecken oder was immer du bauen willst. Und dafür denken wir uns keine neue Sozialleistung aus. Das wäre die klassische Art, Politik zu machen.
Zu der die Ampel nicht die Kraft hat. Ich meine, eine weitere Möglichkeit wäre, die Einnahmen zu erhöhen. Aber da ist bei der FDP nicht zu holen.
Ja, also tatsächlich, das ist ja die Kombination keine Steuererhöhung und nicht nur keine Steuererhöhung unterm Strich, sondern gar keine Steuererhöhung. Also für niemanden darf nirgendwo mal eine Steuer erhöht werden. Das ist natürlich, und dann Schuldenbremse, da ist natürlich, da hat man sich natürlich ein bisschen eingemauert. Andererseits, nehmen wir mal an, der Lindner würde jetzt sagen, okay, wir können über alles reden und dann führst du mit Saskia Esken und Kevin Kühnert ein Gespräch über die Schuldenbremse und dann hast du doch ruckzuck Sondervermögen Rente, Sondervermögen Schule, Sondervermögen, weiß ich nicht, hast du nicht, also da ist doch Polen offen.
Sondervermögeneritis wäre es dann.
Ja, genau. Also von daher, ich glaube, dass da was passiert. Interessant ist, passiert da was vor der Bundestagswahl oder erst danach? Jetzt kann man ja sagen, in dieser Woche ist der CDU-Bundesparteitag, die große Krönungsmesse von Friedrich Merz, der gegen die Aufweichung der Schuldenbremse ist. Die lässt man noch durchlaufen als CDU, um niemanden zu irritieren. Und danach macht man sozusagen konstruktive Lockerungsübungen. Also überlegt sich mal, was man selber als Union für ein Konzept haben könnte, überlegt mal, unter welchen Bedingungen mit der Ampel ins Geschäft kommen könnte. Hätte den Vorteil, wenn man mit der Ampel selber das beschließt, kann man natürlich nach gewonnener Bundestagswahl sofort loslegen. Ja? Hätte allerdings den Nachteil, dass man Angriffsfläche für Christian Lindner bietet, weil Christian Lindner sagt, guck mal, der Merz, der meint es nicht mehr ernst mit der Schuldenbremse. Ja? Wäre also eine Operation, die sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert, weil Friedrich Merz sich bewegen müsste, Christian Lindner müsste sich bewegen, man müsste darauf verzichten, sich gegenseitig im Wahlkampf Torten ins Gesicht zu werfen und man dürfte natürlich auch nicht als SPD in ein Triumphgeheul ausarten, guck mal, jetzt haben wir die alle weich gekocht. So, und ob zu dieser konzentrierten Aktion die politische Mitte noch fähig ist gerade?
Fällt mir nur der gute Peer Steinbrück ein, hätte, hätte, Fahrradkette.
Frage für Dagmar von unserem Hörer Paul Steingröver. Unsere Republik befindet sich zurzeit im Europawahlkampf und die SPD plakatiert auf großen Stellwänden Olaf Scholz und Katharina Barley mit dem Slogan Rechtsruck stoppen. Dabei ist der Kanzler in den letzten Jahren nicht als glühender Europäer aufgetreten. Darüber hinaus befindet sich die deutsch-französische Freundschaft auf einem 20-Jahres-Tief. Ich zitiere weiter. Warum plakatiert die SPD den Kanzler in ihrer Europawahlkampagne? Oder erhofft sie sich, bei der Wahl von einem Kanzlerbonus zu profitieren? Will Herr Steingröver von dir wissen.
Also, dass Olaf Scholz auf den Wahlplakaten der Europawahl zu sehen sein wird, das hat Kevin Kühnert, der ja als Generalsekretär der SPD den Wahlkampf organisiert und verantwortet, schon Anfang des Jahres angekündigt. Es hätten einige ja gerade gerne, dass sich die SPD von ihrem eigenen Kanzler distanziere, so hat Kühnert das damals gesagt. Aber dazu gäbe es ja gar keinen Anlass, denn Scholz sei schließlich ein Garant, um möglichst viel sozialdemokratische Politik in Brüssel durchzusetzen. So hat es Kevin Kühnert zumindest gesagt. Mit dem Kanzlerbonus in eine Wahl zu gehen, das ist ja jetzt keine seltene und nicht besonders originelle Strategie. Allerdings auf einen Kanzler zu setzen, der Negativrekorde bei den Umfragewerten hält, da kann man sich schon fragen, ob da der Kanzlerbonus nicht eher zum Kanzlermalus wird. Aber gerade den Punkt, den Sie, lieber Herr Steingröver, hervorheben, nämlich das schwierige deutsch-französische Verhältnis, das könnte für Scholz und die SPD bei der Europawahl zum Vorteil werden. Warum? Weil es auf die Gesamtstrategie der SPD einzahlt, Scholz in der Frage von Krieg und Frieden als den Besonnenen zu positionieren, in Deutschland und in Europa. Also während Macron ja, Sie erinnern sich wahrscheinlich zuletzt, laut darüber nachgedacht hat, Europa solle Bodentruppen in die Ukraine schicken, verweigert Scholz die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern mit der Begründung, Deutschland dürfte nicht Kriegspartei werden. Scholz als der Abwägende, der sich eng mit dem wichtigsten Verbündeten, den USA, abstimmt und rote Linien bei der Ukraine-Unterstützung zieht, im Kontrast zu einem französischen Präsidenten, der eben nichts ausschließt. Das könnte tatsächlich am Ende aufgehen und der SPD Wählerstimmen bringen. Und damit wird die Europawahl allerdings auch für die Sozialdemokraten zur Nagelprobe, ob die Strategie Scholz als Friedenskanzler als Wahlkampfschlager taugt. Und wenn sie das nicht sollte, dann, Robin, hat die SPD ein Problem.
Ja, ich möchte noch auf zwei Kleinigkeiten hinweisen, die vielleicht ganz interessant sind. Die Katharina Barley, die auch auf den Plakaten ist, und auch Teil dieser Friedenskampagne ist, hat im Europaparlament einmal für die Lieferung des Taurus gestimmt. Was da passiert ist, ob man ihr nicht vorher Bescheid gesagt hat, wissen wir nicht. Aber sie hat ja auch, wenn du dich erinnerst, in einem Interview mit den Kollegen vom Tagesspiegel eine Debatte über eine europäische Atombombe gefordert. Also der Friedenstext wurde aus dem Willy Brandt-Haus nicht rechtzeitig nach Straßburg gefaxt, glaube ich. Aber jetzt nochmal ernst zu werden, man darf ja als Journalist ein bisschen bösgläubig sein. Diese Idee, einen Kanzler zu plakatieren mit einer Friedensbotschaft, hat natürlich auch eine interessante innerparteiliche Komponente, weil der einzige SPD-Politiker, der richtig tolle Umfragewerte hat, ist Boris Pistorius. Und den kann man nun nicht als Friedenskandidat vermarkten, weil der will ja Deutschland kriegstüchtig machen. Also dadurch, dass man die Partei jetzt auf der Friedensspur hat, rhetorisch im Wahlkampf, hat man natürlich auch alle Spekulationen in weite Ferne gerückt, dass es beim Bundestagswahlkampf ein anderer Kandidat als Olaf Scholz sein könnte.
Jetzt ist ja die Latte für die SPD, was das Wahlergebnis angeht, nicht besonders hochgelegt. Bei der letzten Europawahl waren es 15,8%. Die Partei geholt hat, was dann übrigens am Ende zum Rücktritt von Andrea Nahles als Parteivorsitzende geführt hat. Wenn die SPD unter diesen 15,8% bleiben sollte, hat Scholz dann ein Problem?
Wird nicht passieren, weil so sehr wir hier immer kritisiert haben, die ganze Friedensrhetorik und so weiter, sie verfängt. Wenn du dir die Umfragen anguckst, die SPD zieht langsam an. Und die Kampagne hat gerade erst begonnen. Und die SPD zieht an auf Kosten der AfD, weil die AfD in sehr eigenen Problemen ist und da Leute sich abwenden. Und die SPD scheint auch auf Kosten der Grünen anzuziehen. Also ich glaube, dass diese Friedenskampagne ins Ziel gehen wird.
Robin, unsere Hörerin Leonie Mader möchte wissen, was macht eigentlich Christina Stumpf? Eine super Frage. In den Medien nehme ich sie weniger wahr, so unsere Hörerin, und als Stellvertreterin, das heißt als formal prädestinierte Person, folgte sie auch nicht Mario Chaya als Generalsekretär. Hat Friedrich Merz mit ihr somit nur öffentlichkeitswirksam versucht, mehr Frauen einzubinden, ohne dies tatsächlich zu tun und dafür einzustehen? Liegt das zugespitzt formuliert an ihr oder ist die CDU unter Friedrich Merz wieder ein Männerverein ohne Aufstiegs- und wahre Beteiligungschancen für Frauen? Oder fehlt es schlicht an Frauen, die aufsteigen könnten?
Eine Frage, die etwas gemein ist am Vorabend eines CDU-Bundesparteitages. Und ich muss Frau Stumpf in Schutz nehmen. Frau Stumpf hat nämlich etwas Wunderbares gemacht, nämlich eine Tochter. Sie hat Anfang des Jahres ein Kind bekommen und war ein paar Wochen im Mutterschutz und ist erst Mitte März aus diesem zurückgekehrt. Und darum haben wir so viel von ihr in dieser Zeit nicht gehört. Und das ist auch richtig so, dass sie zu Hause war. Und wir gratulieren ihr, ihrem Mann und ihren Kindern. Und ihr neues Kind heißt Tamina, was auch ein schöner Name ist. Ich dachte erst Pamina in der Zauberflöte, aber Tamina ist auch schön. So. Jetzt muss man aber ehrlich sagen, Frau Stumpf hat vorher auch nicht so richtig viel Presse gehabt. Aber sie ist ja auch zuständig für die Kommunalpolitik. Also sie soll helfen, die CDU-Kommunalpolitiker fit zu machen und an die Partei zu binden und so weiter. Und ob das gelungen ist, da glaube ich, müssen wir erst eine Recherche in Auftrag geben. Eine Frage für Dagmar von Matthias Blaut. Plant Frau Rosenfeld eine Playlist mit ihren Lieblingsschlagern zu erstellen und diese mit den Podcast-Fans zu teilen.
Hat sie bisher nicht geplant, tut sie aber ab jetzt, weil ich diese Frage so super finde, lieber Herr Blaut, und die animiert mich, all meine schöne Musik, die ich in den Podcasts in den vergangenen Jahren mittlerweile gespielt habe, mal kulminiert auf eine Liste zu setzen. Und wissen Sie was, lieber Herr Blaut, mit dieser Frage geben Sie mir die Chance, auch in diesen Podcast einen Schlager einzuschmuggeln. Und dieser Schlager wird dann auch der erste auf der Playlist sein, an die ich mich in den kommenden Tagen setzen werde. Und somit wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Nana Mouskouri einen Sonntag, der seinem Namen alle Ehre macht.
Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht bleibt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und